Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Hi, ich bin Nina Bust-Bartels. Willkommen im Hörsaal. Woher kommt unsere Persönlichkeit? Woher kommen unsere Stärken und Schwächen? Sind es unsere Gene, die uns zu den Menschen machen, die wir heute sind? Oder ist es unsere Umwelt, also Familie, FreundInnen, die Gesellschaft, in der wir leben?
Die Frage von Nature und Nurture, Anlage und Umwelt, ist ein fester Bestandteil unserer Gegenwartskultur. Sie beschäftigt Experten, aber ebenso eine größere mediale Öffentlichkeit und vielleicht auch jeden Einzelnen von uns selber, wenn wir uns fragen, wie weit prägt eigentlich uns unsere Natur, wie weit können wir uns auch selber formen und entwickeln. Es geht in gewisser Weise um eine Reflexion auch der gegenwärtigen Forschung zur Frage von Anlage und Umwelt. Und eigentlich ist das Ziel, uns alle ein wenig zu verunsichern. Und was mir besonders wichtig erscheint, die kulturelle und auch politische Rahmung der Debatten um Nature und Nurture genau in den Blick zu fassen. Und da, glaube ich, ist ein historischer Rückblick auf die vergangenen 2 Jahrhunderte sehr instruktiv und hilfreich.
Die Debatte um Anlage und Umwelt oder auch auf Englisch Nature und Nurture gibt es schon seit Jahrhunderten und immer noch ist das Rätsel nicht gelöst. Darum geht es auch gar nicht, sagt Till Kössler. Er ist Professor für historische Erziehungswissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und er argumentiert, alleine schon, dass wir uns die Frage stellen, ob unsere Gene uns prägen oder die Gesellschaft. Alleine das verändert unseren Blick auf die Welt. In seinem Vortrag zeigt Till Kössler, welche politischen Interessen und gesellschaftliche Kämpfe hinter der Debatte um Anlage und Umwelt stecken. Und das schon seit 200 Jahren. Till Kössler hat seinen Vortrag am 17. Dezember 2024 im Rahmen der Reihe Nature – Nurture – das Zusammenspiel von Genen und Umwelt gehalten. Die Vortragsreihe ist Teil des Studium Generale der Universität Mainz. Und sein Vortrag heißt Nature vs. Nurture. Die Geschichte der Anlage-Umwelt-Debatte.
Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte. Ich freue mich, dass Sie es so kurz vor Weihnachten hier noch in den Hörsaal geschafft haben. Und ich hoffe, ich enttäusche Sie nicht mit dem Vortrag, der eine andere Richtung tatsächlich einschlagen wird als die bisherigen Vorträge in dieser Reihe. Es geht in gewisser Weise um eine historische Reflexion auch der gegenwärtigen Forschung zur Frage von Anlage und Umwelt. Und eigentlich ist das Ziel der Vorlesung, uns alle ein wenig zu verunsichern, wenn wir über diese Themen reden, wegzukommen von der Annahme klarer Zusammenhänge. Und was mir besonders wichtig erscheint, die kulturelle und auch politische Rahmung der Debatten um Nature und Nurture genau in den Blick zu fassen. Und da, glaube ich, ist ein historischer Rückblick auf die vergangenen 2 Jahrhunderte sehr instruktiv und hilfreich. Die Frage von Nature und Nurture, Anlage und Umwelt, ist ein fester Bestandteil unserer Gegenwartskultur. Nicht nur in der Wissenschaft, würde ich sagen, sondern auch weit darüber hinaus. Sie beschäftigt Experten, aber ebenso eine größere mediale Öffentlichkeit und vielleicht auch jeden Einzelnen von uns selber, wenn wir uns fragen, wie weit prägt eigentlich uns unsere Natur, wie weit sind wir auch selber formbar, wie weit können wir uns auch selber formen und entwickeln. Ich möchte mit einigen Beispielen beginnen, die sozusagen uns in das Thema einführen sollen und ich will dabei immer schon auch hinweisen auf dann weitere Themen, die uns beschäftigen sollen in der folgenden ungefähr Dreiviertelstunde. Im Jahr 2019 gaben viele Zeitungen und Medien die Untersuchungsergebnisse 2er norwegischer Wirtschafts- und Politikwissenschaftler wieder namens Bernd Bratsberg und Ole Rogeberg, die am Frisch-Center in Oslo zu der Zeit geforscht haben. Und diese Forscher haben nun in ihren Forschungen ein jährliches Absinken des Intelligenzquotienten festgestellt. Während in den Jahrzehnten zuvor der IQ in den westlichen Industrieländern jeweils um 2 Punkte pro Jahr gestiegen sei, der sogenannte Flynn-Effekt, nehme er, so die Forscher, seit 1998 Jahr für Jahr ab. Grundlage ihrer Studie waren die Daten von 800.000 norwegischen Männern, die in den Jahren zwischen 1962 und 1991 geboren worden waren und im Rahmen der Einberufung zum norwegischen Militär einen normierten Intelligenztest absolvieren mussten. Einige Aspekte dieser Meldung fallen sofort ins Auge und werfen Fragen auf. Etwa, wieso und seit wann werden eigentlich Rekruten dazu verpflichtet, Intelligenztests abzulegen? Ist das eigentlich nur ein norwegisches Spezifikum oder machen das alle Militärs der Welt? Wie wurde dieser Test gestaltet? Ist das ein internationaler Standardtest oder ein spezifisch für den norwegischen Fall konzipierter Test? Und was ist eigentlich mit den norwegischen Frauen, die hier ja überhaupt nicht in den Blick geraten? Auch in dieser Schlagzeile dann nicht. Für unseren heutigen Vortrag besonders wichtig ist ja doch die Spekulation der Forscher und dann auch danach der Medien über die Ursachen des vermeintlichen Intelligenzschwundes. Ich zitiere hier aus einem Artikel des Deutschlandfunks. Möglicherweise liegt es an der veränderten Ernährung, Bildung oder dem Medienkonsum. Was die Wissenschaftler mit Sicherheit ausschließen, ist eine Genveränderung als Ursache. Mit dieser Aussage rücken die Forscher und die Medien das Thema in den Mittelpunkt, das uns jetzt im Weiteren auch beschäftigen soll, nämlich die Frage von Anlage und Umwelt. Ist Nature, die Gene hier entscheidend oder eher Nurture, Ernährung, Bildung, Medienkonsum? Der Verweis auf die Gene gibt bereits auch einen Hinweis auf die lange historische Vorgeschichte der norwegischen Forschung, in der es im 20. Jahrhundert immer auch um die Vererbbarkeit von Intelligenz ging, wie wir im weiteren Verlauf der Vorlesung sehen werden. Und die defensive Formulierung, dass die Forscher das ausschließen, verweist auch schon darauf, dass diese These der Vererbbarkeit von Intelligenz kritisch gesehen wird oder zumindest anrüchig zu sein scheint. Man muss sozusagen aktiv sagen, nein, es geht hier nicht um Vererbung. Und das ist auch Teil einer längeren Geschichte. Ein zweites Beispiel. Im Jahr 2002 berichtete die kanadische Zeitung Globe and Mail Folgendes. Ich zitiere aus der Zeitschrift. Zwei tote Mäuse und ein Käfig mit abgekauten Schwänzen haben zu der zufälligen Entdeckung geführt, dass ein einziges genetisches Merkmal extrem gewalttätiges Verhalten auslösen kann. Nagetiere, die dieses Merkmal tragen, neigen dazu, ihre Partner, ihre Geschwister, ihre Umgebung und sogar ihre Laboranten anzugreifen. Auch wenn Tierversuche nicht immer auf den Menschen übertragbar sind, das ist immer noch das Zitat der Zeitung, wird diese Entdeckung die wachsende Debatte über die Macht der Biologie, über das Verhalten und die Frage, ob manche Menschen genetisch dazu veranlagt sind, Gewalttaten zu begehen, sicherlich anheizen. Und tatsächlich, im Mai 2018 berichtete die BBC über einen Mordprozess in Tennessee in den Vereinigten Staaten. Ein Mann namens Bradley Waldrop stand vor Gericht, nachdem er 8-mal auf den Freund seiner Frau geschossen hatte. In dem Prozess legten nun die Verteidiger neurowissenschaftliche Beweise vor, wonach Waldrop eine ungewöhnliche Variante des Gens für Monoaminoxidase A besaß. Das ist das Gen, was in dem Mausexperiment hervorgehoben wurde, dass der dieses Gen besaß, das auch laut Zeitung als Kriegergen bezeichnet wird. Die Geschworenen folgten diesem Argument, also dass es eine genetische Voranlage des Täters gab, und verurteilten den Angeklagten unter Berufung auf diese genetische Anomalie nur wegen Totschlags und nicht wegen Mordes. Nature schien also hier, zumindest für die Geschworenen, Nurture zu übertreffen und wichtiger zu sein. Und damit sehen wir auch, dass es ganz praktische Folgen hat, die Debatte eben eine Grundlage für ein Gerichtsurteil dann gab. Ein drittes und letztes Beispiel zum Einstieg, das kennen Sie vielleicht noch aus dem Jahr 2009. In diesem Jahr gewann die südafrikanische Sprinterin Caster Semenya bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften Gold über 800 Meter mit der schnellsten Zeit des Jahres. Die Verbesserung ihrer persönlichen Bestzeit um gleich mehrere Sekunden innerhalb weniger Monate führte zur Frage über ihr Geschlecht und über die Verwendung von Medikamenten zur Verbesserung ihrer Leistung und ihrer natürlichen Talente. Der Internationale Leichtathletikverband zwang Semenya, sich einem Geschlechtstest zu unterziehen, dessen Ergebnisse jedoch nie veröffentlicht wurden. Der Verband begründete sein Vorgehen damit, dass er feststellen wollte, ob die Athletin an einer, ich zitiere, seltenen Krankheit leide, die ihr einen, wiederum Zitat, unfairen Vorteil verschaffe. Viele Beobachter, vor allem in Südafrika, waren jedoch empört und vermuteten einen europäischen Rassismus und Imperialismus als Grund für diese Tests. Und in den folgenden Jahren entwickelte sich ein langwieriger Konflikt über Testosteron, die biologischen Grenzen von Geschlechtszugehörigkeit und die Legitimität von körperlichem Enhancement in Sport und Gesellschaft. Diese Beispiele zeigen, und das sind nur einige natürlich aus einer viel größeren Anzahl, dass die Frage von Nature, Nurture auch in der Gegenwart Menschen intensiv beschäftigen, aber sie tun das eben auch seit längerem und spätestens seit der Aufklärungszeit im 18. Jahrhundert. In der Gegenwart sind es vor allem die Lebenswissenschaften, die sich dieser Frage widmen, weniger interessanterweise die Geistes- und Kulturwissenschaften. Die moderne Soziologie hat diese Frage der Natur mit sehr vielen guten Gründen eher ausgeklammert, aber mit dem Effekt, dass eben jetzt die Lebenswissenschaften in diesen Fragen in gewisser Weise ein Monopol besitzen. Und mein Ansatzpunkt der Vorlesung ist, dass ich das auch problematisch finde, neben den vielen Errungenschaften, die unzweifelhaft natürlich die Lebenswissenschaften uns gebracht haben, glaube ich, ist es immer auch hilfreich, nicht als Ersatz, aber als Ergänzung eine historische und auch eine kulturwissenschaftliche Perspektive auf Anlage und Umwelt einzunehmen. Insbesondere, meine ich, haben die Lebenswissenschaften zwei, nicht Blindflecke, aber vielleicht Aspekte, die bei ihnen weniger in den Mittelpunkt rücken, die mir aber wichtig erscheinen. Zum einen geht es bei der Thematisierung von Anlage und Umwelt nie nur um eine konkrete Bestimmung von Anlagefaktoren im Menschen, sondern es geht immer auch, und das versuche ich zu demonstrieren, um gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen, um Frage sozialer Gerechtigkeit und auch von Moral. Gerade liberale Gesellschaften mussten und müssen sich zum Beispiel entscheiden, wie sie die Behauptung einer grundlegenden Gleichheit der Menschen mit Erscheinungsformen von Differenz in Einklang bringen wollen. Ist zum Beispiel eine hierarchisch aufgebaute Gesellschaft eigentlich gerecht und zu legitimieren? Wer soll eigentlich gesellschaftliche Führungspositionen einnehmen? Wer soll gleichzeitig auch von gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen werden? Zweitens, meine ich, ignoriert die neuere lebenswissenschaftliche Forschung, dass die Frage von Anlage und Umwelt das Produkt einer längeren gesellschaftlichen Entwicklung war, die eine längere und auch wechselvolle Geschichte hat. Was Anlage und Umwelt bedeutete, wurde zu unterschiedlichen Zeiten sehr unterschiedlich gefasst und beantwortet. Und dieses historische Wissen hilft, so meine ich, aktuelle Debatten besser zu verstehen und auch einordnen zu können. Und um diese Geschichte der Anlage-Umwelt-Debatte soll es im Folgenden gehen. Dabei will ich in vier Schritten vorgehen. Zunächst geht es um die Thematisierung von Anlage und Umwelt im 18. Jahrhundert, im Zeitalter der Aufklärung, die in gewisser Weise den Startpunkt unserer modernen Debatte darstellt. Anschließend will ich einige Entwicklungstrends vom 19. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs verfolgen. In einem dritten Schritt dann die Nachkriegsjahre besprechen, die sich ja gerade in Deutschland auch mit den Hinterlassenschaften des Nationalsozialismus auseinandersetzen mussten, in der eine biologische Sicht auf den Menschen, auf Gesellschaft einen hohen Stellenwert hatte. Und es geht jetzt darum, wie reagierte man eigentlich darauf? Und schließlich will ich nochmal anhand von zwei Beispielen nochmal ein Plädoyer für eine kulturwissenschaftliche Perspektive etwas genauer entwerfen. Im 18. Jahrhundert spielt Natur eine zentrale, wenn auch höchst zweideutige Rolle in den Debatten über menschliche Gleichheit und Ungleichheit. Die Aufklärungsdenker grenzten sich zunächst von der Tradition dadurch ab, indem sie eine grundlegende natürliche Gleichheit aller Menschen feststellten. Alle Menschen sind gleich, weil sie eine gemeinsame Natur haben. Standesmerkmale, Reichtum, Besitz, Herkunft sind sekundär. Was uns auszeichnet, ist sozusagen das gemeinsame Skelett, das gemeinsame Fleisch, was wir an den Knochen haben. Das stellt die grundlegende Gleichheit aller Menschen dar. Sie haben deshalb auch die gleichen Rechte, so die Aufklärungsdenker. Diese neue Idee einer Gleichheit der Menschen aufgrund ihrer gemeinsamen Zugehörigkeit zur natürlichen Gattung Mensch setzte sich in dem Maße durch, in dem die starre feudale Klassenordnung angesichts auch einer zunehmenden Differenzierung der Bevölkerung als überkommen und wenig plausibel mehr erschien. Auch untermauerten damals neuere Forschungsergebnisse der Paläontologie diese Vorstellung einer Gleichheit aller Menschen. Die Wissenschaftler erbrachten den Beweis, anhand von Knochenfunden, die sie rekonstruierten, dass alle Menschen dieselben Vorfahren hatten, dass sie also derselben Spezies angehörten. Parallel dazu betonten Sozialphilosophen wie John Locke die Elastizität und Perfektionabilität der menschlichen Natur. Also der Mensch ist veränderbar, er kann sich verändern. Das ist die Grundlage dann auch unseres immer noch modernen Enthusiasmus für Erziehung und Bildung. Denn das moderne Konzept der Erziehung stützte sich auf dieses Verständnis der menschlichen Natur als formbar. Die menschliche Natur ist offen für Veränderungen, nicht zuletzt durch Bildung. Die Angehörigen eines rückständigen Stammes, jetzt aus der damaligen Zeit gesprochen, waren den modernen Europäern eindeutig unterlegen, oder das meinten die Europäer zumindest, und mussten auch entsprechend behandelt werden, aber sie unterschieden sich nicht grundlegend von diesen Europäern und konnten zumindest theoretisch zivilisiert werden. In diesem Verständnis waren Unterschiede zwischen Menschen immer akzidentiell und nachrangig vor dem Hintergrund einer gemeinsamen, die Unterschiede überspannenden menschlichen Natur. Dieses neue Verständnis der menschlichen Natur hatte dann auch eine besondere politische Dimension, wie sich in der französischen und dann in der amerikanischen Revolution zeigte. Die liberalen Revolutionäre kritisierten das Ancien Regime, die feudale Ordnung, gerade auf der Basis, dass diese Ordnung auf künstlichen Unterschieden, wie sie das nannten, der Geburt und des Besitzes beruhte und damit im Widerspruch zur natürlichen Ordnung der Menschheit stehe. Stattdessen wollten die Revolutionäre eine neue politische Ordnung schaffen, die alleine natürliche Unterschiede von Talenten und persönlichem Fleiß sozusagen würdigte und nur diesen sozusagen Einfluss auf den Platz und Status des Einzelnen zusprach in der Gesellschaft. Anders als spätere Revolutionäre des 20. Jahrhunderts, wie vor allem die Kommunisten, leiteten sie aus der natürlichen Gleichheit der Menschen keine Vorstellung einer homogenen Gesellschaft der Gleichen ab. Unterschiede waren in einer liberalen und demokratischen Gesellschaft legitim und sogar begrüßenswert, solange sie auf natürlichen Unterschieden zwischen den Individuen beruhten. An einem Beispiel lässt sich das schön zeigen. Thomas Jefferson, der amerikanische Präsident und Revolutionär, drückte in einem Brief an seinen Freund und Mitstreiter John Adams diese Ansicht 1813 klar und deutlich aus. Ich zitiere jetzt aus diesem Brief: Denn ich stimme zu, dass es eine natürliche Aristokratie unter den Menschen gibt. Ihre Grundlagen sind Tugend und Begabung. Es gibt auch eine künstliche Aristokratie, die auf Reichtum und Geburt beruht, ohne Tugend und Talente. Und jetzt ein ganz interessanter Satz, ein wichtiger Satz: Die natürliche Aristokratie betrachte ich als das wertvollste Geschenk der Natur für die Bildung und die Regierung der Gesellschaft. Also Jefferson sagt einerseits, die alten Unterschiede der Standesgesellschaft, Besitz, Herkunft, die sollten keine Rolle mehr spielen in der neuen amerikanischen Gesellschaft, sondern nur mehr Talente, Begabung, der Fleiß des Einzelnen. Das ist eine meritokratische Gesellschaftsidee, so würden wir heute sagen, die er formuliert. Und er sagt gleichzeitig, dass diese Begabung und Talente der Bevölkerung einen gesellschaftlichen Schatz darstellen, dass sie sozusagen auch ein nationales Gut sind, dessen Förderung im Interesse der Allgemeinheit ist. Nicht nur des Einzelnen, der eine möglichst gute Stellung in der Gesellschaft erreichen will und der Einzelnen, sondern eben auch ein nationales Interesse, Begabung und Talente zu fördern und eine Gesellschaft zu schaffen, die eben auch Begabung und Talenten Raum eröffnet und sich nach diesen Talenten und Begabung strukturiert. Dieses Konzept einer natürlichen Aristokratie hatte eine Reihe weitreichender Konsequenzen, nicht zuletzt für die Gestaltung des Bildungswesens. Staatliche Ämter und gesellschaftliche Spitzenpositionen sollten nicht in den Besitz einflussreicher Familien übergehen oder an den Meistbietenden verkauft werden. Stattdessen sollten talentierte und willensstarke Personen nach oben gelangen. Aber es stellte sich zugleich die Frage, wie sollte man denn eigentlich nun bestimmen, wer zur natürlichen Aristokratie gehörte und wer nicht? Das ist ja, wie wir uns alle leicht vorstellen können, keineswegs trivial. Nicht? Wenn wir über die Straße gehen, sehen wir ja nicht so, aha, der gehört zur natürlichen Aristokratie und der nicht. Es bedarf anscheinend hier Mechanismen und Verfahren, um das herauszufinden. Zeigt sich die wahre Natur des Menschen unabhängig von den Umständen oder bedarf es bewusster Eingriffe und Förderung, um sie sichtbar zu machen? Setzen sich die von Natur aus Begabten und Fleißigen auch gegen widrige Umstände durch? Oder müssen Talente wie empfindliche Orchideen sorgfältig gepflegt und gehegt werden, bevor sie sich tatsächlich entfalten können? Und wenn letzteres der Fall sein sollte, wer soll denn eigentlich dann für die Entdeckung, für die Auswahl und Entwicklung von Naturtalenten und Begabung verantwortlich sein? Die Eltern, der Staat, spezifische Experten? Und schließlich, was sollte mit Menschen geschehen, die natürliche Defizite aufwiesen oder nicht bereit waren, ihr natürliches Potenzial auszuschöpfen? Und all das sind keine nur theoretischen Fragen, sondern Fragen, die in den folgenden Jahrzehnten und dann dem folgenden ein, zwei Jahrhunderten intensiv diskutiert und ganz unterschiedlich beantwortet wurden. Das Verhältnis von Natur und Gesellschaft konnte dabei sowohl auf progressive als auch auf reaktionäre Weise ausbuchstabiert werden. Das zeigt dann der Blick auf das weitere 19. Jahrhundert. Einerseits verwiesen politisch marginalisierte Gruppen wie die Frauenbewegung, die Arbeiterbewegung, auch religiöse Minderheiten und ethnische Minderheiten immer wieder auf die gemeinsame Natur des Menschen und eine gleichmäßige Verteilung von Talenten in der Gesellschaft, um politische Rechte einzufordern und auch einen freien Zugang zu Bildung. Auf der anderen Seite traten Vertreter gerade gesellschaftlicher Eliten diesen Forderungen entgegen, indem sie behaupteten, dass es grundlegende natürliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen, Reichen und Armen, Weißen und Nichtweisen gebe. Ihrer Ansicht nach besaß Position und Status auch eine biologische Dimension. Begabung, Anlagen und Talente, so ihre Überzeugung, war vererbbar. Und deshalb ist, wenn dann eine reiche Familie ihre Kinder auch wieder in die Führungsposition gibt, ist dann vollkommen gerechtfertigt, weil eben hier dann entsprechende Begabungen familiär weitergegeben werden. Also wir sehen, diese Debatte konnte politisch ganz unterschiedlich dann sozusagen auch genutzt werden für politische Forderungen, für politische Programme. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren somit die Umrisse der modernen Kontroverse zwischen Natur und Erziehung bereits gut sichtbar. Drei Entwicklungen, meine ich nun aber, gaben der Debatte im Verlauf des 19. Jahrhunderts ein neues Gesicht, eine neue Gestalt. Erstens gewann mit dem Aufstieg des modernen Rassismus ein Denken an Bedeutung, das den Bezug zur Natur zur Grundlage für Behauptungen über die Ungleichheit der Menschen machte. Das rassistische Denken führte Unterschiede zwischen Menschen auf die Zugehörigkeit zu vermeintlich natürlichen Gruppen zurück. Während bei Jefferson immer der Einzelne im Mittelpunkt gestanden hatte, ging es jetzt um ganze Kollektive, die betrachtet wurden. Viele Intellektuelle fanden rassistisches Denken attraktiv, da es vermeintlich objektive Kategorien bereitstellte, um die soziale Welt ordnen zu können. Und das in einer Zeit, in der über Industrialisierung, die Verstädterung, überkommene Perspektiven auf Gesellschaft ins Schwanken gerieten und in Frage gestellt wurden. Also das rassistische Denken war deshalb attraktiv, weil es neue Kategorien bereitstellte, um die Welt zu fassen und zu erklären. Zweitens traten die neuen Verhaltenswissenschaften auf den Plan, vor allem Soziologie und Psychologie. Sie führten nicht nur eine neue Begrifflichkeit ein, sondern auch eine neue Erkenntnistheorie, die sich auf experimentelle Forschung und häufig statistische Verfahren bezog. Der englische Wissenschaftler Francis Galton, einer der Väter der modernen Anlage-Umwelt-Debatte, der eben die Begriffe Nature-Nurture vor allem in die Debatte eingeführt hat, Francis Galton schrieb ein Buch mit dem Titel English Men of Science, Their Nature and Nurture, also englische Männer der Wissenschaft, ihre Natur und ihre Entwicklung, ihre Bildung, etablierte eben in diesem Buch nicht nur die neue Begrifflichkeit, sondern auch eine neue Methode. Um empirisch zu belegen, dass wissenschaftliche Talente vererbbar sind, das war seine Leitthese, schickte er einen umfassenden Fragebogen mit mehreren hundert Fragen an renommierte englische Wissenschaftler und wertete diese im Anschluss statistisch aus. Sein Ergebnis: erbliche Eigenschaften sind für eine erfolgreiche akademische Karriere wichtiger als, Zitat, Bildung, Tradition, Glück, Gelegenheit und vieles andere. Und jetzt weiteres Zitat von Galton: im Wettstreit zwischen Natur und Erziehung erweist sich die Natur zweifellos als die stärkere von beiden. Das ist sozusagen die Kernthese. Es dauerte nicht lange, bis Kritiker auf Mängel in Galtons Methodik hinwiesen, etwa das naiv anmutende Vertrauen in Selbstaussagen und die vage Kategorienbildung. Insbesondere zwei Aspekte von Galtons Buch, die er gleich in den ersten Sätzen darlegte, erwiesen sich jedoch fast erstaunlicherweise bis in die Gegenwart als einflussreich. Erstens die Annahme, dass sich Einflüsse von Natur und Erziehung quantifizieren lassen, dass sie sich ich zitiere Galton, gut für statistische Untersuchungen eignen. Und zweitens, aber nicht weniger wichtig, die Überzeugung, dass die Ergebnisse einer solchen statistischen Analyse, Zitat, von unmittelbarem praktischem Interesse sind. Galton ging es nicht nur um eine philosophische Reflexion über das Wesen des Menschen, sondern darum, Gesellschaft nach wissenschaftlichen, nach objektiven Erkenntnissen neu zu ordnen. Mit dem Aufstieg der neuen Sozial- und Verhaltenswissenschaften weitete sich die Kontroverse über Natur und Erziehung aus. Ich möchte hier nur einige Aspekte benennen, um Ihnen einen Eindruck von der Vielfalt und von den Konturen der Debatte zu vermitteln. Und das tue ich einerseits, indem ich auf die Debatte über Intelligenz und Begabung eingehe, in denen ich mich etwas besser auskenne, und dann vor allem auch auf den Bereich der Kriminalwissenschaften, der Kriminologie. Einen dritten Punkt habe ich noch vergessen zu erwähnen. Das ist der Aufstieg der Eugenik-Debatte, in die Galtons Thesen eigentlich auch schon so eingebunden sind, die sich dann aber im späten 19. Jahrhundert zu einer ganz wichtigen wissenschaftlichen Strömung entwickelte. Wenn die Natur das Leben von einzelnen Menschen und sozialen Gruppen maßgeblich prägt, wie Galton und andere dachten und davon ausgingen, sollte die Gesellschaft dann nicht versuchen, die menschliche Natur zu verbessern? Und war es ihr nicht sogar ihre Pflicht, die menschliche Natur zu verbessern? Viele bedeutende Intellektuelle um 1900 dachten in diesem Sinne. Ich greife hier nur ein Beispiel heraus. Die schwedische Bildungsreformerin Ellen Key argumentierte in ihrem berühmten Buch »Das Jahrhundert des Kindes«, das im Jahr 1900 erschien und auf das 20. Jahrhundert gerichtet war. Sie argumentierte wie folgt, ich zitiere, »Wer erklärt, dass die menschliche Natur immer dieselbe bleibt?« steht auf der gleichen Stufe wie ein Ichthyosaurus aus der Jurazeit. Wer aber weiß, dass der Mensch unter ständiger Umwandlung zu dem geworden ist, was er jetzt ist, erkennt die Möglichkeiten, seine zukünftige Entwicklung so zu beeinflussen, dass ein höherer Menschentypus entsteht. Die Menschheit, so Ellen Key, habe erfolgreich Pferderassen und Rosen gezüchtet, aber die biologische Perfektionierung der menschlichen Rasse vernachlässigt. Es gelte in der Zukunft sorgfältig, die tüchtigsten und gesündesten auszuwählen und Personen mit fehlerhaften natürlichen Anlagen durch Eheberatung, Ehebeschränkung und notfalls durch Sterilisation von der Fortpflanzung abzuhalten. Für unsere Argumentation ist hier zweierlei wichtig. Erstens war die Beschäftigung mit der Natur von Menschen, also ihrer biologischen Konstitution, für Ellen Key nicht nur genauso wichtig wie vermehrte Anstrengungen im Bereich der Bildung und Erziehung, für die sie auch eintrat, sondern sie bildete in gewisser Weise ein komplementäres Beschäftigungsfeld. Und aber eigentlich, wenn man sie liest, sogar ein dynamischeres und wichtigeres. Also hier ist nicht Nature oder Nurture, sondern Ellen Key sagt, beides ist wichtig, aber wir dürfen, indem wir uns auf Nurture konzentrieren, nicht Nature vernachlässigen. Und das ist eine Argumentation, die sich dann im Folgenden immer wiederfindet und dann auch weit bis in die Gegenwart an Bedeutung nicht eingebüßt hat. Ich möchte jetzt auf drei Felder eingehen, um zu zeigen, was das dann eigentlich im konkreten Praxiskontext hieß. Nehmen wir zunächst die moderne Kriminologie. Eine neue Generation von Kriminologen interessierte sich im ausgehenden 19. Jahrhundert brennend für die Frage von Nature und Nurture. Ihnen erschienen die älteren christlichen und liberalen Vorstellungen eines freien Willens und individueller Verantwortung nicht länger befriedigend, um Kriminalität zu erklären und vor allem auch, um sie zu verhindern. Sie hofften über eine Beschäftigung mit der Biologie des Menschen und vor allem auch seines Gehirns, Bedingungsfaktoren und Dispositionen kriminellen Verhaltens aufdecken zu können. In dem Sinne sind sie Vorläufer dann der Studie, die ich am Anfang zitiert habe, wo es um dieses Kriegergehen geht. Über die wissenschaftliche Forschung meinten sie, objektive Kriterien für die Beurteilung der Gefährlichkeit von Kriminellen zu erhalten und Daten sammeln zu können, um Verbrechen zu verhindern und sie vielleicht sogar für immer auszumerzen. In der Folgezeit begannen hitzige Debatten darüber, ob Kriminalität ihre Ursachen primär in natürlichen Defekten und Erbanlagen oder aber in den Lebensumständen und gesellschaftlichen Einflüssen habe, denen Menschen ausgesetzt sind in ihrer Erziehung. Wobei in der Praxis auch hier ähnlich wie bei Ellen Key Kriminologen immer von einer Mischung ausging, wobei das Anlageargument dann oftmals das deutlich stärkere war. Ihre dramatische und verbrecherische Zuspitzung fanden diese kriminalbiologischen Ideen im Nationalsozialismus, der daran ging, jedes menschliche Verhalten als Ausdruck vermeintlicher Erbanlagen und einer rassischen Zugehörigkeit anzusehen. Forscher haben dies als Biologisierung des Sozialen beschrieben, also eine Brille, durch die alles soziale Verhalten eigentlich auf biologische Ursachen zurückgeführt wird. Also ein Beispiel dafür ist, wenn ein Mädchen in den 30er Jahren geschminkt abends noch durch die Innenstadt lief, dann war das nicht Ausdruck von vielleicht rebellischer Einstellung, von Opposition gegen das Elternhaus, sondern das war ein Ausdruck einer falschen, einer defizitären Biologie. Und deshalb mussten diese Personen dann auch nicht erzieherisch, sondern eigentlich quasi kriminalbiologisch behandelt werden. Es reichte nicht, Kriminelle nach bürgerlichen Kriterien, vermeintlich Kriminelle auch, nach bürgerlichen Kriterien zu Strafen zu verurteilen. Sie mussten eigentlich längerfristig aus der Gesellschaft entfernt und unschädlich gemacht werden, um eben dieses schädliche Erbgut in Schach zu halten. Etwa vor allem auch durch Zwangssterilisierung, die hunderttausendfach im Nationalsozialismus tatsächlich durchgeführt wurde. Oder in letzter Konsequenz durch die Ermordung dieser Menschen. Ein zweiter Bereich, in dem die Anlage-Umwelt-Debatte eine große Bedeutung erlangte, das ist die Intelligenzforschung, die sich um 1900 im Zusammenspiel internationaler Expertengruppen entwickelte. Erst um 1900 entwickelte sich eigentlich unser modernes Konzept von Intelligenz als einer natürlichen, quantifizierbaren Substanz, die durch mentale Tests objektiv gemessen werden kann. Der deutsche Psychologe William Stern entwickelte auf dieser Grundlage dieses Konzept von Intelligenz und in Anlehnung an einen französischen Wissenschaftler namens Alfred Binet im Jahr 1912 das Konzept des Intelligenzquotienten. Also ist auch ein bisschen älter als 100 Jahre nur. Das dann rasch zur Grundlage von sogenannten Intelligenztests wurde und einer ganzen Test sozusagen Industrie. Ein Durchbruch erhielt dieses Testverfahren mit der Einführung von Intelligenztests im amerikanischen Militär während des Ersten Weltkrieges. Die Militärführung wollte mit diesen Tests die unterschiedlichen Talente ihrer Rekruten feststellen und damit möglichst effizient nutzen. Also zu gucken, wer passt besser in die Artillerie, wer passt besser in die Infanterie und so weiter. Nach dem Krieg fanden diese Militärpsychologen neue Arbeitsplätze in der freien Wirtschaft sowie an amerikanischen Universitäten, wo sie ihr Wissen zur Auswahl von Arbeitnehmern und Studierenden aus einem heterogenen Bewerberpool bereitstellten. Begleitet wurde diese Verbreitung in den USA, dann aber auch in anderen Ländern wie Deutschland, von einer intensiven öffentlichen Debatte über das Wesen der Intelligenz. Handelt es sich um eine erbliche Substanz, die von einer Generation auf die nächste übertragen wird, oder um eine zufällige Anlage? Und vor allem, wie und durch wen lässt sich eigentlich Intelligenz präzise feststellen? Auch die Intelligenzforschung, ich verkürze das jetzt aus Zeitgründen sehr knapp, versuche nur die wesentlichen Linien Ihnen hier zu präsentieren, auch die Intelligenzforschung erlebte ihre erbbiologische Zuspitzung im Nationalsozialismus. Autoren wie Wilhelm Hartnacke, ein Forscher, der heute in Vergessenheit geraten ist, in seiner Zeit aber sehr einflussreich war, vertraten in populären Büchern, Aufsätzen und Vorträgen eine sozialbiologische Konzeption von Intelligenz und Begabung als einer intergenerationell vererbbaren Substanz. Hartnacke begriff seine Gegenwartsgesellschaft als Ergebnis eines generationenübergreifenden Prozesses, der er nannte das Sozialsiebung, in dessen Verlauf die talentiertesten Familien an die gesellschaftliche Spitze gerückt seien, während weniger begabte Familien in die Unterschicht herabgesunken seien. Und wir sehen sofort, dass man damit man natürlich soziale Ungleichheit wunderbar rechtfertigen kann, weil dann die Ordnung, die wir vor uns haben, als natürlich dargestellt werden kann. Menschen mit wenig Einkommen in der Unterschicht, die gehören da auch hin, weil sie halt aus ihrer Begabungsbiologie her genau dort gelandet sind, in einem langen, jahrhundertewährenden Prozess. Die Gesellschaftsordnung war nach Hartnacke gekennzeichnet durch einen kontinuierlichen Kampf biologischer Familien um soziale Vormacht. Unterschiedliche Grade ererbter Begabung und Intelligenz begründeten und rechtfertigten soziale Ungleichheit als naturgegeben, die durch staatliche Eingriffe nicht künstlich abgemildert werden dürfe. Also Begabtenförderung, staatliche Begabtenförderung ist abzulehnen, weil sich Begabte ganz naturmäßig durchsetzen und an die gesellschaftliche Spitze gelangen. Das Ringen zwischen Familien und Individuen um sozialen Aufstieg war zu begrüßen, das die nationale und auch die nationalsozialistische Leistungsfähigkeit erhöhte und die Herrschaft der Bestgeeigneten sicherstellte. Ich zitiere ein ganz kurz aus Hartnackel aus einem Buch von ihm: Ein Familienstamm, der sich im Kampf gegen Schwierigkeiten den Aufstieg erkämpft hat, schließt gewiss größere Werte in sich als ein kampflos durch Eingreifen des Staates gefördertes Individuum. Zugleich meinten diese Erbforscher um Hartnacke Unterschiede in Art und Ausprägung von Intelligenz auch zwischen größeren Menschengruppen, die sie als Rassen beschrieben, festzustellen. Wobei es sich interessanterweise dann fast durchgehend eigentlich um wissenschaftlich verbrämte Vorurteile handele. So seien die Franzosen zwar durchaus intelligent, aber sie besäßen nur eine oberflächliche Intelligenz. Ihnen fehle die tiefe Begabung, die allein den Deutschen auszeichne. Weil das war zum Beispiel ein sehr populäres Argument der Zeit. Ein letztes Beispiel soll die Reichweite und die praktische Auswirkung der Natur-Umwelt-Debatte unterstreichen. Nach 1900 begannen Wissenschaftler darüber zu diskutieren, ob und wenn ja, inwieweit die natürlichen Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit verschoben werden könnten. Die Schlafforschung ist ein gutes Beispiel für diesen Trend. Experten versuchten durch Tests herauszufinden, ob der Mensch einen natürlichen Schlafrhythmus besitze, der von kulturellen Traditionen unabhängig sei, oder aber ob Schlafrhythmus und Schlafdauer auch eine kulturelle Konvention darstellten, die verändert und optimiert werden könne. So schlossen Forscher Menschen, die sich dazu bereit erklärt, dann für längere Zeiten in Höhlen ein, ohne natürliches Licht, und maßen dann Schlafdauer und Schlafrhythmen. Mit dem gewonnenen Wissen wollten sie Einblicke in die Natur des Schlafes erhalten und dieses Wissen nutzen, um die Arbeitsproduktivität und Zufriedenheit der Menschen zu steigern. Dabei ging es auch immer um die Frage, ob es unterschiedliche Schlaftypen gebe, ob Schlafen also auch eine genetische Komponente besitze. Auch hier lässt sich eine Zuspitzung in den 30er Jahren erkennen, hier allerdings mehr in der Sowjetunion. Ein wichtiger, berühmter Biologe namens Trofim Lysenko kam hier in dieser Zeit zu Ruhm. Er vertrat die Ansicht, dass der Mensch nicht nur die Gesellschaft vollkommen neu gestalten könne, wie man das ja aus dem Kommunismus kennt, sondern auch die Biologie. Die Macht der Gene und der schicksalhafte Einfluss der Vererbungsfaktoren könne gebrochen werden, so seine optimistische Botschaft. Denn die Gene könnten im Labor durch quasi revolutionäre wissenschaftliche Eingriffe erschüttert und umprogrammiert werden. Das Leben werde nicht durch das Zellplasma determiniert, sondern könne durch eben diese Manipulation des Zellplasmas unbegrenzt geformt werden. Er vertrat also eine utopische Vision einer Zukunft, in der die Ketten und Begrenzung der Gene durchbrochen werden können. Ein bisschen ein Vorläufer auch so dieser Ideen einer Verlängerung der Lebenszeit, nicht? Einer Unsterblichkeit des Menschen, wenn wir ihn medizinisch-biologisch entsprechend präparieren. Dies sind nur einige Bereiche, in denen die Natur-Umwelt-Debatte um und nach 1900 ihren Einfluss entfaltete. Die menschliche Natur, ihre Eigenschaften und ihre Formbarkeit rückten in den Mittelpunkt einer neuen Sozial- und Verhaltenswissenschaft, die zur Schaffung einer rationaleren, effizienteren und harmonischeren Gesellschaftsordnung beitragen wollte und die in der Erforschung der menschlichen Natur und menschliche Anlagen einen Schlüssel dazu sah, diese positiven Veränderungen zu erreichen. Aus ihrer Perspektive positiven Veränderungen natürlich. Wie ging es nun nach 1945 weiter? Eine weit verbreitete These besagt, dass Biologie bis 1945 die Vorstellung von der Gesellschaft beherrschte, wie wir das im Nationalsozialismus gesehen haben, dass aber in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg eine Abkehr von der Natur und eine Hinwendung zu gesellschaftlichen Erklärungsmustern, auch zu Erziehung, sich erkennen lässt. Eine Entwicklung, die nicht zuletzt durch die Schrecken der nationalsozialistischen Rassenpolitik eingeleitet wurde. Biologische Erklärungen für menschliches Verhalten und menschliche Unterschiede wurden nun als nicht mehr satisfaktionsfähig angesehen und durch soziologische ersetzt. Schauen wir uns wiederum die Intelligenzdebatte an. Im Bildungsbereich büßte tatsächlich zunächst die Vorstellung der Intelligenz als unveränderlicher, vererbbarer Substanz an Überzeugungskraft ein, auch wenn viele Autoren aus der nationalsozialistischen Zeit nach 1945 einfach weiter publizierten. In den 60er Jahren begannen neue Forscherinnen und Forscher, die erstaunliche Formbarkeit der Intelligenz zu betonen. Unter richtigen Umständen, wie zum Beispiel eine reichhaltige frühkindliche Erfahrungswelt und ein positives Lernumfeld, schienen die Möglichkeiten zur Steigerung der Intelligenz nahezu unbegrenzt zu sein. Viele Reformer plädierten in dieser Zeit der Bildungsreform-Ära dafür, den Begriff der Intelligenz ganz ad acta zu legen und durch den Begriff des Lernens zu ersetzen. Da das Konzept der Intelligenz in der Bildungspraxis eigentlich nutzlos sein und keine praktische Bedeutung habe. Die Kapazitäten des menschlichen Gehirns, so diese neue Gruppe von Forscherinnen und Forschern, seien nahezu unbegrenzt und bedürften deshalb keiner besonderen pädagogischen Berücksichtigung. In den 70er Jahren begannen auch Vorstellungen von Familie und Verwandtschaft, da werfe ich jetzt nur einen ganz kleinen Blick drauf, quasi die diese Familie und Verwandtschaft als rein biologische Einheiten verstanden, zu erodieren. Die wachsende gesellschaftliche Akzeptanz von Patchwork-Familien, auch sogar dann, wenn Eltern und Kinder einen unterschiedlichen ethnischen Hintergrund hatten, ist ein guter Indikator für die sich verändernden Vorstellungen von Nature und Nurture hier im Bereich der Familie. Diese Verlagerung von der Biologie zur Kultur hatte jedoch auch deutliche Grenzen. Zum einen verloren biologische Erklärungsansätze sowohl in der Wissenschaft als auch in der breiteren Öffentlichkeit nie wirklich an Anhängern. Die breite Debatte über die These des amerikanischen Psychologen Arthur Jensen aus dem Jahr 1969 ist hierfür ein gutes Beispiel. Jensen war Psychologe an der University of California in Berkeley, einer renommierten amerikanischen Universität, und veröffentlichte 1968 in der sehr angesehenen Harvard Educational Review, also einer führenden pädagogischen Zeitschrift des Landes, einen viel diskutierten Artikel mit dem Titel »How much can we boost IQ and scholastic achievement?« Also wie weit können wir den Intelligenzquotient und die schulische Leistungsfähigkeit einen Push geben und verbessern? In diesem Artikel argumentierte er kontrovers, dass Afroamerikaner im Durchschnitt weniger intelligent seien als weiße Amerikaner. Die Intelligenz, so seine Analyse, wieder durchgeführt durch statistische Reihenuntersuchungen, unterscheide sich erheblich zwischen ethnischen Gruppen. Der Artikel löste, wir können uns das unschwer vorstellen, eine weltweite Debatte aus, die weit über die psychologische Gemeinschaft hinausging. Zeitungen auf der ganzen Welt berichteten über Jensen, während seine zahlreichen Kritiker versuchten, die öffentliche Meinung zu mobilisieren, um seine haarsträubenden Thesen zu widerlegen. Dennoch gelang es Jensen, erhebliche Unterstützung zu mobilisieren. Selbst in vielen liberalen Zeitungen und Zeitschriften war die Berichterstattung alles andere als eindeutig. Die deutsche populärwissenschaftliche Zeitschrift Psychologie Heute beispielsweise veröffentlichte eine Kritik an Jensen gleich neben einer Verteidigung seiner Thesen, ohne selbst Partei zu ergreifen. Einige Zeit später publizierte dann der langjährige Kulturredakteur der linksliberalen Wochenzeitschrift Die Zeit, Dieter Zimmer, über mehrere Jahre hinweg eine Reihe sehr populärer Sachbücher zum Thema Intelligenz. Zimmer teilte die rassistischen Ansichten von Jensen nicht, doch er versuchte immer wieder die Vererblichkeit von Intelligenz nachzuweisen in seinen Büchern. Allgemein ließe sich sogar damit behaupten, dass es in einem gewissen Pendelschwung der Debatte von einer Biologisierung hin zur Soziologie und vielleicht wieder zurück zur Biologie gekommen ist. Während der Optimismus der 60er und frühen 70er Jahre, soziale Missstände zu heilen und das menschliche Befinden durch Veränderung in der Erziehung zu verbessern, suchte, wenn dieser Optimismus nachgelassen hat, sei es eben im Folge mit dem Aufstieg gerade auch der Neurowissenschaften, der modernen Lebenswissenschaften, wieder zu einer erneuten Hinwendung zur Biologie gekommen. Ich möchte jetzt in einem letzten Punkt knapp argumentieren, dass dieser Kontrast Soziologisierung, Biologisierung vielleicht gar nicht die wirklich spannende Frage ist, so wichtig es sicher auch ist, diesen Prozessen nachzuspüren. Einfache Verlaufsmodelle kommen doch deutlich an Grenzen. Ich will vielleicht vielmehr jetzt im letzten Punkt zeigen, wie multidimensional eigentlich die Debatten sind, wenn man sie sich genauer ansieht, wie viele verschiedene Aspekte in sie hineinspielen. Mein Ausgangspunkt ist die Überzeugung, dass es nicht oder zumindest nicht in erster Linie die Aufgabe des Historikers ist, die Debatte in die eine oder andere Richtung zu entscheiden. Dazu verstehen wir, wie ich, zu wenig von den Lebenswissenschaften. Sehr wohl kann die historische Forschung aber dazu beitragen, auf fehlerhafte Argumente, inhärente Widersprüche und methodische Fehler in der älteren Forschung hinzuweisen, aber vor allem auch diese Debatten zu historisieren und bestimmte Erscheinungsformen der Debatte als Ergebnis auch spezifischer kultureller, wissenschaftlicher und politischer Strömungen zu erklären, die in einem spezifischen historischen Kontext verstanden werden müssen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, ich will das gleich konkret zeigen, was das dann heißt. Für uns stellt sich also nicht die Frage, ob ein bestimmtes Modell die Realität adäquat abbildet, sondern warum Experten und Politiker, Sozialreformer wie Pädagogen und ganz normale Menschen wie wir es für wichtig und lohnenswert hielten, über das Verhältnis zwischen Natur und Erziehung zu diskutieren und welche Auswirkungen ihre Ansichten und Argumenten hatten. Um jetzt ein Beispiel zu geben. Die Bedeutung des Begriffs der Intelligenz hat sich im 19. und 20. Jahrhundert stark verändert. Was ein intelligenter Mensch ist und welche Eigenschaften er oder sie besitzt, unterlag einem historischen Wandel. Nach dem Ersten Weltkrieg beispielsweise begannen deutsche Gelehrte, Begabung nicht nur als eine individuelle Fähigkeit, sondern auch als eine nationale Ressource zu verstehen, die wie Kohle oder Eisen zum Wohle des Landes ausgebeutet, genutzt, gefördert werden müsse. Gleichzeitig bemühten sie sich, Begabung von einer Intelligenz in einem amerikanischen Sinne abzugrenzen. Also sie stellten eine deutsche Begabung gegen eine amerikanische Intelligenz, die sie mit Massengesellschaft und quantifizierenden Verfahren in Verbindung brachten, während eine deutsche Begabung eigentlich nur durch eine Wesensschau, durch den Lehrer eigentlich erkannt werden könne, durch den längeren Umgang zwischen Lehrer und Schüler und Schülerin. Viele von diesen deutschen Begabungstheoretikern kritisierten den amerikanischen Begriff der Intelligenz als zu eindimensional und als Ausdruck einer der deutschen Kultur unterlegenen materialistischen amerikanischen Zivilisation. Also in der Zwischenkriegszeit waren die Begriffe Intelligenz und Begabung hochpolitische Begriffe, etwas, was eben wir heute, wenn wir über Intelligenz reden, gar nicht uns mehr so bewusst ist. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, also in der Bildungsreform-Ära, erhielt Intelligenz wieder eine neue Bedeutung. Eine neue Generation von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vertrat die Ansicht, dass unkonventionelles, kreatives Denken bei den Intelligenztests bisher vernachlässigt worden sei, obwohl es ihrer Meinung nach gerade die entscheidende Facette von Intelligenz, von wahrer Intelligenz ausmache. Lehrer sollten daher nicht nur auf gut angepasste Schüler achten, sondern mehr als bisher auf Störenfriede, deren abweichendes Verhalten oft das Ergebnis einer hohen Intelligenz sei, so die These. Insgesamt passte das neue Konzept von Intelligenz zu den Bedürfnissen einer globalen Wirtschaft, so ließe sich nun argumentieren, die sich von einer industriellen zu einer postindustriellen Ordnung entwickelte. Und indem nicht mehr sozusagen der Teamplayer, der sozusagen bereit ist, in einer Organisation zu arbeiten, sondern eben das kreative Genie, was in einer Garage nun Computer zusammenbastelt, das Leitmodell darstellte. Das Beispiel zeigt auch, dass Intelligenzkonzepte immer auch eine moralische Dimension hatten. Zwischen den 1920ern und den 1960er Jahren zeichnete sich der intelligente Schüler, der hier übrigens immer männlich gedacht wurde, durch seine sozialen Fähigkeiten und Werte wie Selbstlosigkeit, Disziplin und Respekt gegenüber Erwachsenen aus. Seit den 60er Jahren wurde der intelligente Schüler jedoch zunehmend als Rebell vorgestellt, der nach neuen Wegen sucht, oft in Opposition zu seinen Lehrern und Gleichaltrigen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir ein umfassenderes Verständnis der Nature-Nurture-Kontroverse, aber auch der aktuellen Auseinandersetzung um Intelligenz gewinnen, wenn wir diese wechselnden Bedeutungen und kulturellen Konnotationen der Begriffe wie Intelligenz nachzeichnen und beachten. Und wir können psychologische Forschung oder populäre Bücher, die diese wichtige Dimension nicht berücksichtigen, besser kritisieren und uns fragen, wie nehmen wir eigentlich in der Gegenwart Intelligenz wahr? Was ist für uns ein intelligenter Mensch und was impliziert das dann auch für unser Handeln? Ich will mein Argument durch ein weiteres Beispiel verstärken, das ein berühmtes zeitgenössisches Zwillingspaar betrifft, namens Jack Yuffie und Oscar Storr. Diese Zwillinge wurden 1933 geboren, aber nach ihrer Geburt sofort getrennt. Jack wuchs mit seinem jüdischen Vater in Trinidad auf, während Oscar mit seiner katholischen Mutter in Deutschland blieb und ein begeistertes Mitglied der Hitlerjugend wurde. In den 1970er Jahren nahmen beide an einer berühmten Studie teil, nämlich der Minnesota Zwillingsstudie, die wie viele ähnliche Studien nach der Bedeutung von Anlagen fragte. Die Zwillinge zogen bald das Interesse der Massenmedien auf sich, wie sie sich unschwer vorstellen können, und fanden dann sogar Eingang in Biologieschulbücher. die ihren Fall als Beispiel für die Kraft der Abstammung anführten. Ein westdeutsches Schulbuch schrieb etwa im Jahr 1988, noch gar nicht so lange her, ein Jahr vor der Wende. Ich zitiere, in einem umfangreichen psychologischen Test wurden ihnen, also Jack und Oscar, 15.000 Fragen vorgelegt, die nach der Auswirkung unter anderem zu folgenden Ergebnissen führten. Beide hatten die Angewohnheit, elastische Bänder um ihre Handgelenke zu wickeln. Beide standen früh auf und gingen früh zu Bett. Beide trugen ähnliche Brillen und blätterten Illustrierte von hinten nach vorne durch. Beide tunkten ihr Brot in den Kaffee oder Tee. Das ist das Ergebnis der Studie gewesen. Das ist ein deutsches Biologieschulbuch aus dem Jahr 1988. Das Schulbuch verschweigt jedoch auch einige wichtige Informationen. Zum einen waren Jack und Oscar nicht bloße Forschungsobjekte wie Pflanzen oder Mäuse. Sie waren auch Protagonisten ihrer eigenen Geschichte und hatten sich selbstständig an das Experiment gewendet und sich aktiv beworben im Jahr 1979, um dort mitzumachen, da sie ihre persönliche Beziehung vertiefen wollten. Also sie hatten ein Interesse auch daran, an diesem Experiment mitzumachen, weil sie gerade sozusagen ihre Verwandtschaft, ihre Nähe eigentlich sich selber vor Augen führen wollten. Sie begannen sich dann auch im Folgenden gleich zu kleiden und sich gegenseitig zu imitieren, was weder von den psychologischen Forschern als auch vom biologischen Lehrbuch reflektiert wurde. Das Schulbuch verschweigt auch eine weitere politische Dimension des Falles, die in den deutschen Medien, in den Massenmedien durchaus eine Rolle spielte. Denn zeigte das Experiment nicht ganz schwarz auf weiß, dass es allein historischer Zufall war, ob man Hitlerjunge und Nationalsozialist oder Widerstandskämpfer wurde. Und entschuldigte dieser Umstand dann nicht die deutsche Bevölkerung während des Dritten Reiches, die ja dann rein durch den historischen Zufall, dass sie in Deutschland geboren wurden und dort lebten, in den Nationalsozialismus verstrickt wurden. Also hatte dieses Experiment, so könnte man sagen, auch einen exkulpierenden, entschuldigenden sozusagen Oberton im Hinblick auf die deutsche Gesellschaft. Paradoxerweise suggerierte das Experiment, dass die Kraft der Vererbung beweisen wollte, an diesem Punkt die Kraft der Sozialisation und Zeitumstände. Nicht? Obwohl eigentlich eben Zwillingspaare durch Vererbung gekennzeichnet sind, zeigt das unterschiedliche Aufwachsen eben auch, dass hier so Zufall eine Rolle spielt. Wie dem auch sei, die historische Forschung kann uns helfen, diese höchst widersprüchliche Art und Weise, in der objektives Wissen über menschliche Natur produziert und verbreitet wurde, besser zu verstehen. Es wird deutlich, dass die Grenzen zwischen harter, objektiver Empirie und kulturellen Konstruktionen viel unschärfer sind, als das oft unterstellt wird. Ein weiteres letztes Beispiel. Obwohl die meisten Teilnehmer an den Debatten davon überzeugt waren, uneigennützige empirische Forschung zu betreiben, ist es im Nachhinein offensichtlich, dass die Debatten einen bestimmten Platz in der Zeit einnahmen. Größere politische, soziale und kulturelle Strömungen haben sie stark beeinflusst. Die historischen Debatten reagierten auf diese Strömung und griffen gleichzeitig in sie ein. Daher lohnte sich nicht nur, sie innerhalb der Wissenschaftsgeschichte zu verorten, sondern auch in breiteren kulturellen und politischen Kontexten. Das bedeutet auch, das Quellenmaterial zu erweitern, zum Beispiel um Parlamentsdebatten sowie illustrierte Zeitschriften, Fernsehsendungen, Ratgeber und populärwissenschaftliche Zeitschriften, die sich an eine breitere Leserschaft richten. Welche Hoffnungen und Befürchtungen verbanden beispielsweise Fachleute, politische Gruppen und verschiedene Personengruppen zu bestimmter Zeit mit der Kriminologie, mit der Eugenik oder mit der Hirnforschung? Ich will mein Argument veranschaulichen, indem ich noch einmal ganz kurz auf die Jensen-Kontroverse der späten 60er und frühen 70er Jahren eingehe. Mehrere Aspekte der Debatte sind hier für uns von Interesse. Jensen griff in eine laufende Debatte über Intelligenz ein, die, wie wir gesehen haben, bis weit in das 19. Jahrhundert zurückreicht. Er war nicht der Erste und auch nicht der Letzte, der verkündete, dass Intelligenz sowohl in einzelnen Familien als auch in sozialen Gruppen vererbbar sei. Aber warum hielten gerade im Jahr 1969 so viele Menschen seine Thesen für diskussionswürdig? Und warum beschloss die Harvard Educational Review, also eine angesehene Bildungszeitschrift, sein Manuskript abzudrucken? Es hätte ja auch sein können, dass Jensen das irgendwo privat publiziert und keiner das gelesen hätte. Wieso kommt es also zu dieser großen öffentlichen Debatte? Um das zu verstehen, so meine ich, sind die größeren Zusammenhänge von Jensens Artikel zu beachten. Die Bürgerrechtsgesetze in den Vereinigten Staaten der 1960er Jahre sowie die jüngsten innerstädtischen Revolten in vielen amerikanischen Städten nach der Ermordung von Martin Luther King hatten die etablierten Grenzen zwischen den Ethnien und die sozialen Hierarchien in der amerikanischen Gesellschaft in Frage gestellt. Denn die Bürgerrechtler forderten ja eine Chancengleichheit für Schwarze und auch den Zugang zu Führungspositionen, die ethnischen Minderheiten traditionell verwehrt worden waren. Bildungsmaßnahmen wie das sogenannte Busing, dass Schüler mit Bussen in andere Schulen gebracht wurden, um eine Mischung der Schülerpopulation zu erreichen, stellten in der Tat die traditionelle Rassentrennung in Schulen und Hochschulen in Frage. Sie brachten Kinder ganz unterschiedlicher Herkunft in den Schulen und dann auch in den Universitäten in einen neuen Kontakt zueinander. Sowie dann auch in eine neue Beziehung im Wettbewerb um Arbeitsplätze und sozialen Status. Etwa zur gleichen Zeit entstand auch die neue Frauenbewegung, die ebenfalls den Zugang zu Machtpositionen, zu gesellschaftlichem Status forderte. Und die Bildungsreformer wollten zugleich auch Kinder aus unteren sozialen Schichten eine Bildungskarriere ermöglichen. Und ich denke, vor diesem Hintergrund gewannen die Argumente von Jensen an Zugkraft. Sie lieferten den Kritikern all dieser Maßnahmen und sozialen Reformen scheinbar unwiderlegbare Beweise dafür, dass die traditionelle, überkommene soziale Ordnung gerechtfertigt sei, da sie ja die Unterschiede in der natürlichen Konstitution der Kinder widerspiegle. Jensens Forschung ermöglicht es diesen Kritikern, Forderungen nach größerer Gleichheit zurückzuweisen, ohne sich direkt gegen Forderungen nach Gleichheit aussprechen zu müssen. Also sie konnten sagen, wir lehnen das nicht vollkommen ab, aber die Forschung zeigt einfach ganz eindeutig, dass hier diese Gleichheitsforderungen nicht gerechtfertigt sind. Die Jensen-Debatte nahm viele ähnliche Kontroversen in den folgenden Jahrzehnten vorweg, auf die ich hier leider nicht weiter eingehen kann. Etwa um den Bestseller Die Glockenkurve, Intelligenz und Klassenstruktur im amerikanischen Leben aus dem Jahr 1994-95. Die Autoren dieser Studie formulierten in vielen Jensens Thesen ganz ähnlich und setzten sozusagen damit die Debatte fort. Hier in Deutschland kennen wir natürlich alle das Buch von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, aus dem Jahr 2010, in dem wiederum eigentlich die Argumente von Jensen und anderen Autoren aufgegriffen wurden und hier dann gegen die Immigration von Menschen gerade aus dem türkischen und arabischen Raum gewendet wurde. Das zeigt, dass alles haben immer einen breiteren historischen Kontext, den es zu beachten gilt, wenn wir uns diese Nature-Nurture-Debatte angucken. Ganz kurze Bemerkungen als Fazit. Die Frage ist also nicht, gibt es mehr Umwelt oder mehr Anlage für den Historiker, für den Kulturwissenschaftler? Interessanterweise war es gerade diese Kombination von Anlage und Umwelt, die eigentlich eine Brille darstellt, eine Erkenntnisbrille, durch die die Welt gesehen werden kann. Also die Frontstellung hier, die Anlagetheoretiker, dort die Umweltprotagonisten, ist eigentlich falsch gestellt, sondern das Konzept selber von Anlage und Umwelt ist eigentlich schon die Perspektive, die auf Welt eingenommen wird. Die Frage nach dem biologischen menschlichen Handeln liegt sehr nahe und ist natürlich in vielerlei Hinsicht sehr, sehr aufschlussreich. Aber so habe ich versucht zu zeigen, sie birgt auch Fallstricke. Sie ermöglicht ein oft ungewolltes Abgleiten in pauschale, empirisch nicht belegbare Aussagen über menschliche Unterschiede und Gesellschaft auf Kosten anderer Unterscheidungsmöglichkeiten, die ebenso diskutiert werden können. Zweitens legt sie einen vermeintlich objektiven, naturwissenschaftlich quantifizierenden Blick auf Menschen und Gesellschaft nahe, die, wie wir gesehen haben, kulturelle Kontexte und Referenzpunkte ausklammert, die sich jedoch im Zeitverlauf als höchst einflussreich und auch als höchst flexibel erwiesen haben. In den Diktaturen des 20. Jahrhunderts, darauf konnte ich nur sehr knapp eingehen, wurde die Debatte zudem genutzt, um spezifische politische Ziele auch in zugespitzter Form zu verfolgen. Gleichzeitig sind diese Regime Teil auch einer längerfristigen Debatte, wie wir gesehen haben. Wenn es im Nationalsozialist die Biologisierung des Sozialen war, die Erklärung des Menschen durch seine vermeintliche Biologie und Anlagen, was in der Sowjetunion und später auch in der DDR vor allem der Terror der Umwelt, die Idee, dass der Mensch durch die Neugestaltung der Umweltbedingungen unbegrenzbar formbar sei und geformt werden müsse. Wir haben schließlich dann gesehen, dass 1945 und dann auch 1989 keine scharfen Zäsuren darstellten. Vielmehr entwickelten sich die Debatten eigentlich weiter, viele Argumente wurden wieder aufgegriffen, weitergeführt, umgewandelt. Und in diesem ganzen Kontext hat die historische Aufklärung und Erforschung dieser Debatten die Aufgabe, so meine ich, dazu beizutragen, aktuelle Argumente und Thesen besser zu verstehen als Teil auch einer längeren Geschichte und sie damit auch besser kritisch abwägend reflektieren zu können. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Historiker Till Kössler mit seinem Vortrag Nature vs. Nurture zur Geschichte der Anlage-Umwelt-Debatte. Er hat ihn am 17. Dezember 2024 im Rahmen der Reihe Nature-Nurture, das Zusammenspiel von Genen und Umwelt, gehalten. Die Vortragsreihe ist Teil des Studium Generale der Universität Mainz. Und wenn ihr noch mehr Vorträge aus dieser Reihe hören wollt, dann schaut mal in unsere Shownotes. Da verlinke ich euch noch zwei Vorträge über Epigenetik und Gesundheit. Und die nächste Hörsaalfolge, da geht es darum, wie Lifestyle unser Risiko beeinflusst, Krebs zu bekommen. Die ist auch aus der Reihe und hört da ruhig mal rein. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.